Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. In Berlin liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei über 130. In Brandenburg haben 14 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten die 100 überschritten. Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz sogar die 200. Welche Regeln gelten jetzt über Ostern? Was wird aus der Notbremse? Das Brandenburger Kabinett berät sich zwar, beschlossen werden sollen die neuen Corona-Maßnahmen aber erst Anfang nächster Woche. Was die Fraktionen im Potsdamer Landtag erwarten? Unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schosch hat nachgefragt.
Die gesundheitspolitische Sprecherin der Brandenburger Grünen-Fraktion Carla Kniestedt klingt sehr ernst.
Ich sehe, dass die Entwicklungen besorgniserregend sind und das scheint noch nicht überall wirklich angekommen zu sein.
Carla Kniestedt appelliert an alle Brandenburger, die Corona-Regeln einzuhalten. Sie hat aber auch Erwartungen an das Regierungskabinett, wo ihre grüne Parteifreundin Ursula Nonnemacher Gesundheitsministerin ist.
Impfen, impfen, impfen ist mal Maßnahme Nummer eins und dann testen, testen, testen. Bei den Arbeitgebern ist das mal verpflichtend zu machen, finde ich. Und ganz wichtig sind aber die Schulen und die Kitas. Wir haben jetzt quasi in den Osterferien sowas wie eine Galgenfrist. In der Zeit müssen wir das wirklich hinkriegen.
In den Schulen sollen nach den Osterferien mindestens 2 Corona-Tests pro Schüler angeboten werden, so Ministerpräsident Dietmar Woidke. Tests flächendeckend in den Betrieben soll es bald geben, heißt es. Dietmar Woidke deutete in dieser Woche im Landtag an, dass ein harter Lockdown wie die geplante und wieder verworfene Osterruhe nicht gänzlich vom Tisch sei. Dafür gab es Kritik von der Opposition, unter anderem vom linken Fraktionschef Sebastian Walter.
Wir können nicht weiter von Lockdown zu Lockdown uns hangeln, sondern wir brauchen die klare Strategie. Und Grundlage dieser klaren Strategie ist, dass an jeder Ecke, wo es möglich ist, getestet werden kann, dass es Impfungen gibt im ganzen Land.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn sieht im Moment noch keinen harten Lockdown. Er könnte sich aber vorstellen, mit kleineren Schritten anzufangen, wenn die Inzidenzen weiter steigen.
Ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, politische Beschlüsse zu fassen, nachts zu Hause zu bleiben.
Parallel dazu könnten aber auch Wege für weitere Lockerungen erarbeitet werden, so Stohn.
Ich glaube, dass das Testen und dass auch das Nachverfolgen, das digitale Nachverfolgen auch die Wege sind, welche uns Modellprojekte ermöglichen, sei es im Kultur-, im Sport- oder im Tourismusbereich.
Sagt der Brandenburger SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Oliver Schosch hat mit ihm gesprochen. Die Osterferien haben begonnen. In Brandenburg durften ja, anders als in Berlin, alle Kinder in den Präsenzunterricht. In Cottbus stand der letzte Schultag dabei unter ganz besonderen Vorzeichen. Die Schülerinnen und Schüler mussten einen negativen Corona-Test vorzeigen. RBB-Reporter Philipp Manske hat sich das im Pückler-Gymnasium angesehen.
Morgen. So, du darfst rein.
Nur mit negativem Corona-Test dürfen Schüler am Cottbusser Pückler-Gymnasium heute das Haus betreten. Um die Tests gab es zuletzt tagelanges Hickhack, berichtet die 12-Klässlerin Pauline Schieske.
Es war definitiv nicht ohne Schwierigkeit, an die Tests zu kommen, weil wir die tatsächlich erst gestern bekommen haben. Es hieß ursprünglich ja, wir müssen die Mittwoch schon abgeben, um in die Schule zu kommen.
Viel zu wenig Tests und Chaos vor den Testzentren. Die Idee war gut, die Umsetzung mangelhaft, sagt Schulleiter Detlef Peters.
Diese Probleme hätte ich mir nicht gewünscht. Die führten zu Missverständnissen in der Schülerschaft, aber eben auch bei den Kollegen, zu Unmut und auch bei den Eltern.
Zuletzt wurden alle Schüler im Wochenwechsel und in geteilten Klassen unterrichtet. Gerade für die Abiturienten war das aber oft gar nicht so leicht.
Ich musste dann halt auch vieles mir über Online-Videos aneignen, wo ich dann auch nicht gleich immer alles verstanden habe, was natürlich auch ein bisschen einfacher ist, wenn der Lehrer natürlich vorne steht und das nochmal detailgetreu erklärt.
Ich zum Beispiel war 5 Wochen in Quarantäne und hatte dadurch dann halt einfach weniger Stoff als die anderen, was mir auch nur teilweise von den Lehrern zugeschickt wurde.
Auch für Pauline Schieske ist die Situation schwierig.
Wir sind jetzt 17, 18, 19 Jahre alt und wollen natürlich auch so ein bisschen unsere Zeit genießen, die ja auch nicht wiederkommt.
Jetzt haben die Schüler erst mal 2 Wochen Osterferien. Für viele bedeutet das 2 Wochen Lockdown-Langeweile.
Philipp Manske, die Osterferien sind da. Jetzt kommen wir mal zu etwas Seltenem. Einer guten Nachricht, die mit Corona zusammenhängt. Die Kriminalität ist in Berlin im vergangenen Jahr gesunken. Unser landespolitischer Reporter Christoph Reinhardt mit den wichtigsten Entwicklungen.
Gut eine halbe Million Straftaten nahm die Polizei in die Jahresstatistik auf. Das ist der niedrigste Wert seit 2013. Und trotzdem für die Polizei schon Corona-bedingt kein einfaches Jahr, bilanziert Innensenator Andreas Geisel.
Und das galt übrigens auch für die Kriminellen.
Weniger Touristen in der Stadt, das bedeutete schwere Zeiten für Taschendiebe. Vor 5 Jahren wurden noch 3-mal so viele Fälle angezeigt. Weil die Leute öfter zu Hause waren, gab es weniger Wohnungs-, aber dafür mehr Kellereinbrüche. Und für die internationalen Autoknackerbanden wurden die Grenzkontrollen zum Problem. Die Zahl gestohlener Autos sank um 24%. Ein ganz neues Delikt brachte die Pandemie aber auch mit sich: Corona-Hilfenbetrug. Derzeit ermittelt die Polizei in 3000 Fällen, Schadenssumme über 40 Millionen Euro. Innensenator Geisel verteidigt die Entscheidung für unbürokratische Soforthilfen trotzdem.
Wir haben innerhalb weniger Tage in Berlin Corona-Soforthilfen von 2 Milliarden Euro ausgezahlt. Und jetzt reden wir von Betrugsfällen in Höhe von 41 Millionen. Das muss man ins Verhältnis setzen zu den 2 Milliarden.
Kaum verändert hat sich die Zahl der Gewalttaten. Ausnahme: politisch motivierte Kriminalität, vor allem politische Gewalt von links, zog die Statistik nach oben, meist wegen der Auseinandersetzungen um besetzte Häuser und das Thema Gentrifizierung. Die Zahl der Angriffe auf Polizisten stieg erneut. Über 1500 Beamte wurden verletzt. Und bei Anti-Corona-Demonstrationen zeigten sich neue Feindbilder.
Die Polizisten sagen, sie sind erfahren im Umgang mit vermummten Demonstranten, potenziellen Straftätern. Aber wenn sie von Frauen, von Familien mit Kindern, die noch einen Bollerwagen mit Kindern dabei haben, angegriffen werden, ist das schon eine neue Qualität.
Unklar bleibt dagegen die tatsächliche Lage bei häuslicher Gewalt. Anders als zunächst erwartet, sank die Zahl der erfassten Fälle sogar während der Lockdown-Phasen. Übers Jahr ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen, berichtete Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
Das hat uns hellhörig gemacht und nach Erklärungsansätzen fragen und suchen lassen. Unsere Zahlen allein, glaube ich, bilden nicht unbedingt die Realität an dieser Stelle ab.
Vor allem die Hinweise durch die Schulen, Freunde und soziale Einrichtungen fehlten. Es hätten zwar mehr aufmerksame Nachbarn die Polizei wegen lauter Streitigkeiten gerufen, berichtete Slowik, aber die Beamten hätten oft keine Anzeige aufnehmen können, weil die Vorwürfe bestritten wurden. Slowik kündigte eine Dunkelfeldstudie zur häuslichen Gewalt an.
Christoph Reinhardt, die Kriminalität ist in Berlin im vergangenen Jahr zurückgegangen. Ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Das ist die Brandenburger AfD laut Landesverfassungsschutz. Die Partei hat dagegen einen Eilantrag beim Landesverfassungsgericht eingereicht. Aber das lehnte den Antrag jetzt ab. Einzelheiten dazu von RBB-Reporterin Lisa Steger.
Mit ihrem Eilantrag wollte die AfD erreichen, dass sie im Brandenburger Verfassungsschutzbericht für das vorletzte Jahr nicht mehr erwähnt wird. Zudem sollte das Innenministerium auch alle Verlautbarungen über die AfD auf seiner Homepage streichen. Das Landesverfassungsgericht hat in der Sache nicht über den Streit entschieden. Stattdessen teilte es der AfD mit, sie solle abwarten, wie das Verwaltungsgericht entscheidet, an das sie sich ebenfalls gewandt hatte. Somit darf Brandenburgs Verfassungsschutz die Brandenburger AfD weiter als rechtsextremistischen Verdachtsfall bezeichnen, im Gegensatz zum Bundesamt für Verfassungsschutz, dem das vom Verwaltungsgericht Köln verboten wurde.
Lisa Steger, das Brandenburger Landesverfassungsgericht hat einen Eilantrag der AfD abgelehnt. 10 Jahre nach der Katastrophe von Fukushima haben wir uns in dieser Woche intensiv mit der Frage beschäftigt, woher kommt unser Strom? Wir müssen reden, vor allem mit Blick auf den Atomausstieg bis 2022. Klar ist, die Stromversorgung wird zunehmend dezentraler. Es muss aber auch Energie eingespart werden. Diesen Weg geht eine Bäckerei in Wilmersdorf. Inforadio-Reporterin Lena Petersen hat sich im Betrieb umgeschaut.
Im Keller des Bäckermeisters Toni Cea brummt das Kälteaggregat. In dem Betrieb läuft nicht mehr jedes Gerät für sich, sondern alle Anlagen sind miteinander verknüpft. Die Wärme, die die Kühlgeräte abgeben, wird inzwischen wieder genutzt, sagt der Bäcker.
Früher haben wir das auf dem Hof einfach in die Natur geschossen, weil das Kältemittel muss abgekühlt werden, damit es wieder funktioniert. Jetzt wird diese Abwärme eingesammelt. Wir liegen da irgendwie bei Temperaturen im Sommer sicherlich bei fast 55, 56 Grad.
Auch die Hitze, die die neuen Öfen abgeben, wird aufgefangen. Das so erhitzte Wasser wird im Keller in riesigen Tanks gespeichert. Einen solchen Kreislauf zu schaffen, hat gedauert. Innerhalb von 2 Jahren hat der Bäcker seine Backstube umbauen lassen. Jetzt ist sie eine regelrechte Hightech-Anlage.
Da läuft ein extra Server, der das verwaltet, der die ganzen Trends aufzeichnet. Ganz wichtig für die Einstellung des ganzen Systems, weil wir dann nachvollziehen konnten, wo haben wir noch Energie, die eventuell falsch läuft, wo können wir irgendwelche Prozesse umstellen, damit wir halt maximal viel Energie einsammeln können, um diese dann halt bereitzustellen für Heizung, Warmwasser.
Den Wechsel auf die energiesparende Technik hat der Bäckermeister zum größten Teil selbst bezahlt. Aus dem Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung, kurz BENE, hat der Bäckermeister rund 190.000 Euro erhalten. Das Programm hat zahlreichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen einen Schritt in Richtung Energieeffizienz ermöglicht. In Wilmersdorf kommt das Energiesparen gut an.
Ich finde das insofern gut, dass man an die Natur und an alles denkt.
Dass die Betriebe extra darauf achtet, finde ich relativ neu. Also in dem privaten Bereich bin ich auch so erzogen worden. Also nicht so viel Wasser verbrauchen, nicht so viel Strom verbrauchen.
Für den Bäckermeister Toni Cea war es der richtige Schritt. Wenn sein neues Energiesparsystem keine Macken bekommt, soll es sich in rund 10 Jahren rechnen.
Wir müssen reden. Woher kommt unser Strom? Alle Informationen dazu finden Sie nochmal gesammelt auf inforadio.de. Jetzt noch was Schönes bei all dem Corona-Mist. Berlins Brunnen sprudeln wieder. Unser Reporter Markus Groß war bei der Saisoneröffnung dabei.
So, wir nehmen jetzt den goldenen Hirschbrunnen in Schöneberg in Betrieb. Ich freue mich, dass die Brunnensaison 2021 hiermit eröffnet ist.
Pressewirksam drückt der Chef der Berliner Wasserbetriebe Jörg Simon auf einen dicken roten Knopf direkt vor sich. An seiner Seite steht die SPD-Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof Schöneberg, Angelika Schöttler. Hinter beiden fängt der goldene Hirschbrunnen an zu sprudeln. Die Wasserbetriebe kümmern sich in diesem Jahr um die Brunnen in 8 Berliner Bezirken. Bis 2027 kommen die anderen Bezirke hinzu, erzählt der Chef der Wasserbetriebe Jörg Simon.
Ja, wir nehmen in Betrieb, wir warten die Brunnen und dann geht es halt immer um größere Investitionen, wenn halt eben wirklich an Pumpen ausgetauscht werden müssen, dann stimmen wir das mit den Bezirken ab, dann müssen die Kosten da übernommen werden.
Am Brunnen baut sich Corona-konform eine kleine Hochzeitsgesellschaft auf. Im Standesamt im Rathaus heiratet der Enkel von Inge Severin.
Also ich finde Brunnen ganz wunderbar, weil zum Beispiel da in den südlichen Ländern sind ja Brunnen also so wirklich so das Leben. Es ist irgendwas Lebendiges in der Stadt und wir haben ja mit Corona sowieso nicht so arg viel Lebendiges im Moment. Und deswegen finde ich das ganz hervorragend, dass die wieder angemacht werden.
In den nächsten Wochen werden nach und nach auch die restlichen Berliner Brunnen sprudeln. Die Saison ist eröffnet.
Na, immerhin. Das war der Tag aus Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.